damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe des Suhrkamp Espressos. Ja, eigentlich so wie immer. Vier Bücher, ein Thema. Großes Oberthema kann ich jetzt schon mal verraten. Krimis heute, also können Sie sich darauf freuen. Allerdings eine Sache ist dann doch ein bisschen anders, weil Sie können alle vier heute hier vorgestellten Krimis, Bücher, können Sie gewinnen. Wie, das werden Sie allerdings erst am Ende dieser Büchervorstellung erfahren. Ne? Das nennt man dann Cliffhanger. Viel Spaß dann dabei. Nee, wir fangen jetzt aber mit dem ersten Buch an. Es spielt in Mexiko. Es ist ein Krimi von einem Autoren, der geboren wurde in Irland. Tim McGavin, der erste Tote. Herr Wörtje, also kurz zur Geschichte. Zwei Journalisten bekommen eher so einen Routineauftrag, sollen irgendwo hin und daraus entwickelt sich allerdings verstümmelte Leiche, finden sie, werden aus der Stadt gejagt. Das geht ja recht munter los. Wie geht's weiter?
Es geht munter weiter, das ist klar. Ja, die sollen eigentlich nur eine Routinereportage machen über die Ölförderung in Mexiko. Okay. Es geht mal nicht um Drogen. Das ist schon mal wichtig. Es geht mal um Öl und es geht um die Umweltverschmutzung, die diese Ölindustrie da anrichtet. Und tatsächlich sind sie fertig. Sie haben hier ihre normale Reportage gemacht, finden dann wirklich eine verstümmelte Leiche, bleiben stehen, gucken sich nicht an und werden von einer merkwürdigen Polizeitruppe aufgegriffen, haben schon Angst. Das könnte Ärger geben. Sie schwatzen sich raus aus der Situation, fahren zurück nach Mexico City und der eine, der Mexikaner, Carlos, der ist nicht ruhig sozusagen, sagt, da ist noch was, ich fahre noch mal zurück. Fährt auch noch mal zurück, verschwindet, taucht in Mexico City wieder auf, allerdings sehr übel ermordet und gefoltert. Oh. Und darauf geht der Ire, das ist tatsächlich ein irischer Protagonist namens Andrew, der lange in Mexiko lebt, geht dann los und fängt an zu graben. Und das ist nicht gut, das passt vielen Leuten nicht.
Okay.
Und sie stoßen eben auf einen riesen Umweltskandal und mit allerlei politischen Implikationen.
Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht schon zu viel. Haben Sie nicht?
Nein,
natürlich nicht.
Überhaupt nicht.
Wir kommen mal zu dem Autor, weil ich habe es am Anfang erwähnt, in Irland geboren, dann aber ganz, ganz lange Berichterstatter gewesen für mehrere Magazine aus Mexiko. Ich glaube, er wohnt auch gerade wieder in Mexico City. Wie viel Mexiko ist dieses Buch? Also wie echt ist es? Weil als ich am Anfang gehört habe, Ire schreibt über Mexiko, dachte ich, warum?
Das ist so ein bisschen wie der Belgier Simenon schreibt über Paris. Also der hat einfach einen fremden Blick. Und diesen ein bisschen distanzierten Blick, aber gleichzeitig wirklich eine große innere Liebe. Das ist wirklich seine Wahlheimat. Man merkt das an jeder Beschreibung, an Alltagsszenen, an Marktszenen, an Begegnungen mit Menschen. Also wie sehr ihm das Land wirklich am Herzen liegt. Und er sieht auch, was mit diesem Land los ist. Also Failed State kann man ja schon fast sagen. Mhm. Und es ist auch eine Liebesgeschichte übrigens, weil der ermordete Kollege ist nicht nur Kollege, sondern ist auch sein Lover und sein Partner, der eben in Mexiko einen Kampf führt gegen diese Korruption, gegen diese politischen Verhältnisse. Und natürlich liegt ihm diesem Tim McGavin, das merkt man auch deutlich, Mexiko sehr am Herzen. Deswegen hat das Buch auch sehr poetische Züge. Also irgendjemand hat mal gesagt, das wäre so ein bisschen wie Malcolm Lowry, Anderson Vulcano. Das sehe ich so nicht stilistisch. Aber dieser fremde und gleichzeitig sehr empathische und liebevolle Blick auf das Land, das schlägt in jeder Zeile durch in dem Buch.
Ich habe sofort, wenn ich immer höre Mexiko, denke ich sofort an Don Winslow und diese teilweise dann doch sehr, sehr brutalen Geschichten. Wie geht es? Ist es auch schon heftig?
Ist ein bisschen robust,
ja,
aber oder rustikal, könnte man auch sagen. Das liegt aber jetzt nicht an einer gewaltpornografischen Darstellung, sondern das liegt einfach an den Verhältnissen, die einfach unvorstellbar grausam sind auch. Mit Don Winslow hat es gar nichts zu tun. Es hat auch diesen Mucho-Macho-Winslow-Ton nicht. Mhm. Es hat keine Helden in dem Sinn. Also wir haben keine großen Shootouts oder andere Sachen. Also es ist schon, man könnte schon fast sagen, ein Anti-Winslow. Und es geht, wie gesagt, und das ist interessant, es geht eben nicht nur um Drogen. Also Drogen spielen natürlich, die Kartelle spielen natürlich immer als politische Kraft, aber eher eine Rolle. Es geht ja um die Ölindustrie, es geht um die Amis, die da reindrängen und geht um die Geschäftsmethoden und geht darum, wie die Bevölkerung leidet darunter. Mhm. Also was die mit der Umwelt machen, also das ist auch wirklich sehr eindringlich beschrieben.
Und es ist das erste von drei Büchern, die kommen werden.
Das ist als Trilogie geplant. Mhm. Dann zweite gibt es als Manuskript. Da muss ich reingucken. Das ist als kürzlich eingetroffen. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf, okay, wie das noch weitergehen wird.
Kommen wir jetzt von diesem Buch, das ja in Mexiko spielt, von einem irischen Autoren zu einer australischen Autorin, die ihr Buch allerdings in Los Angeles spielen lässt. Na, verwirrt? Ich hoffe doch. Das neue Buch von Candice Fox, der Titel ist Dark, also dunkel. Herr Wörtje, Candice Fox, die hat schon sehr, sehr, sehr viel geschrieben. Sie hat diese Hades-Trilogie geschrieben, diese Crimson Lake-Reihe. Dann hat sie mit, wie heißt er, Patterson
ja,
auch was zusammengeschrieben.
Genau.
Und das ist jetzt Auftakt einer neuen Reihe oder einfach mal so ein für sich alleine stehendes Buch?
Ich denke, das ist jetzt mal ein Standalone. Okay. Ich weiß nicht, ob die Figuren ausbaufähig sind, aber es ist ein Standalone. Und die gute Candice hat sich in den USA aufgehalten, ein Jahr, vor 2 Jahren. Ungefähr, und hat ihre USA-Erfahrungen sozusagen in einem Buch verarbeitet und hat sich ja schon wieder neu erfunden. Also der Sprung von der Eden-Trilogie zu Crimson Lake, das war was ganz anderes. Jetzt plötzlich macht sie wieder was ganz anderes. Diesmal hat sie also nur Frauen als Protagonistinnen.
Okay.
Also Männer kommen schon vor, aber die sind irgendwie marginal oder dumpfbackig oder blöde, aber irgendwie kommen die nicht große vor.
Ohne dass man realistisch sagt, würden manche sagen.
Würde man sagen können. Und die Frauen sind natürlich auch großartig gemischt. Also wir haben eine verurteilte Mörderin, die wieder frei ist und sich resozialisiert. Wir haben eine total verlogene, aber großartige Taschendiebin namens Sneak. Der Name ist schon wieder klasse. Wir haben eine schwarze, ultrabrutale Gangsterin namens Ada Maverick. Den Namen finde ich auch gut. Und wir haben eine ganz taffe, mexikanisch-stämmige Polizistin, die gerade ein Haus für 8 Millionen Dollar geerbt hat. Und
das klingt jetzt schon sehr, sehr durcheinander. Also allein von den Charakteren.
Und diese vier,
gibt es da eine Geschichte zu oder werden die in einen Raum geschmissen?
Und diese wunderbaren vier Frauen müssen sich zusammentun, um eine andere verschwundene Frau, nämlich die Tochter jener Taschendiebin Sneak, zu retten. Denn die ist verschwunden und es geht nur in Zusammenarbeit, die irgendwie wieder zu finden. Das werde ich natürlich nicht verraten, ob das gelingt oder nicht.
Klar. Aber wie wichtig ist es, dass es alles Frauen sind? Oder macht das eigentlich, ist es einfach nur ein Statement?
Das ist ein Statement, es ist allerdings jetzt kein Thesenbuch oder sowas. Es sind jetzt einfach vier starke Frauen als Protagonistinnen. Und wie gesagt, eine Männerwelt, die realistischerweise ziemlich schlecht aussieht. Und es gibt natürlich doch einen Mann, und zwar einer, der in der Death Row sitzt, in St. Quentin. Fishwick heißt der Mensch, ein Bankräuber. Und das beruht auf einer wirklich Erfahrung von Candice Fox, denn sie hat tatsächlich Leute aus den Death Rows besucht und interviewt. Und die Beschreibung dieses Szenariums, wie das ist, wenn man einen gesuchten und zum Tode verurteilten Serial Killer und bösartigen Bankräuber besucht, das ist schon sehr, sehr dark. Also sehr realistisch, das stimmt alles. Da ist sie ja sehr genau in ihren Recherchen.
Diese Autorin, wie schafft die das, so viele dann ja eigentlich immer hochqualitative Sachen rauszuhauen?
Die gute Candice ist einfach ein Energiepaket. Es ist wirklich unfasslich. Sie ist auch noch schwanger. Übrigens, nebenbei hat sie auch noch ein Kind gekriegt. Das ist inzwischen auch ein paar Monate alt. Und das neue Manuskript liegt auf meinem Schreibtisch.
Schon wieder
was
Neues.
Ja, schon wieder was Neues, aber schon wieder was ganz Neues. Also die Frau ist phänomenal einfach. Die hat eine unfassliche kreative Energie. Und ich weiß gar nicht, wohin das noch führen könnte. Wir könnten fast einen Candice Fox Verlag aufmachen. Also, das ist schon klasse, aber es wird ja belohnt. Sie ist ja wirklich weltweit eine ziemlich große Nummer inzwischen. Ich kann mich noch erinnern, wie sie ganz klein angefangen hat. Da war sie gerade mal 28, als ich, glaube ich, das erste Buch eingekauft habe von ihr. Also inzwischen ist sie explodiert und überrascht immer wieder. Das ist das Gute. Also sie macht nicht den Stiefel, sondern lässt sich mal was einfallen. Also das neue Buch, eben das jetzt nur im Manuskript vorliegt, ist auch
nichts
wieder ganz anders. Ganz anders,
sage
ich nur. Ganz anders. Ich würde auch nie was sagen.
So, nachdem wir jetzt ordentlich in der Weltgeschichte sowohl mit den Autoren als auch mit den Titeln rumgejagt sind, ist es jetzt relativ einfach. Amerikanischer Autor, amerikanisches Buch, oder es spielt auf jeden Fall da. Es ist geschrieben von Nick Kolakowski, Love and Bullets heißt es. Herr Wörtje, es ist eine moderne Bonnie and Clyde-Geschichte? Oder wie wollen wir dazu sagen?
Ja, wir können ruhig eine moderne Bonnie und Clyde-Geschichte sagen. Ich muss Sie enttäuschen, wir reisen schon wieder rum. Denn Bonnie und Clyde sind ja immer auf der Flucht.
Aber in den USA, hoffe ich.
Und wir rasen jetzt quer durch die USA, runter von New York in die Südstaaten. Dann geht's ab in die Karibik. Es geht nach Nicaragua, es geht nach Kuba.
Ach doch.
Und dann geht's doch wieder zurück in die USA.
Okay.
Und Bonnie und Clyde sind, wie wir wissen, Gangster. Nur werden die diesmal nicht von der Polizei gejagt, sondern von einem Mob aus New York, dem berühmten Rockaway-Mob. Der hat so ein bisschen Züge schon fast von Donald Trumpschen Immobilienkonstruktion.
Okay.
Ist nicht so gemeint, könnte man aber so sehen. Und das Schöne daran ist, dass das ein bisschen so die Geschlechterverhältnisse ein bisschen umgekehrt sind, so Bonnie und Clyde. Also er ist der Dandy, er ist eigentlich ein Betrüger. Der konnte deswegen auch nicht widerstehen und ausgerechnet diesem Mob ein paar Millionen Dollar klauen. Und sie ist doch eher die Robuste, die also kein großes Problem mit Gewalt hat.
Okay.
Und mit Schusswaffen. Und ja, und so entsteht da eine wirklich sehr lustige polizeifreie Jagd. Und das ist Bonnie and Clyde, weil sie müssen sich auch passen aus dem Weg von freischießen.
Ja.
Und also wenn man jetzt Bonnie und Clyde sich überlegt, da braucht ja so einen sozialpolitischen Hintergrund, Bonnie und Clyde, also große Depression und so weiter und so fort. Hier haben wir die große Deregulierung, die das Ganze sozusagen auslöst. Ist alles dereguliert. Auch das Gangsterwesen ist dereguliert. Die Polizei hat gar nichts mehr zu melden. Es geht jetzt eigentlich nur noch um Profitmaximierung. Also das ist sehr schön und sehr witzig und sehr clever gemacht und wimmelt vor allem natürlich auch von popkulturellen Referenzen. Also da werden Leute sehr viel Spaß haben, wenn sie plötzlich Peckinpah-Filme entdecken. Oder,
okay.
Oder
ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil wir haben jetzt sehr, sehr häufig gesagt, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde kennt man jetzt aber schon.
Ja.
Was macht denn für Sie dieses Buch sexy? Also was ist so dieses Besondere, wo Sie sagen, da hat es mich wirklich gekriegt?
Das sexy ist, wie man so ein altes Muster wie Bonnie and Clyde sozusagen heute auf... also reloaden kann sozusagen.
Okay.
Und das wirklich sehr originell machen kann. Weil die Dialoge sind auch großartig. Und wie gesagt, die ganze Popkultur spielt mit. Und es spielt tatsächlich auch Elvis Presley mit. Allerdings
der auf dem Cover.
Der auf dem Cover
zu sehen ist.
Zu sehen ist allerdings nicht als Autoanhänger, sondern als Kostüm. Ein Elvis Presley Lookalike.
Okay.
Aber mehr verrate ich auch nicht.
Nee,
das
warum
jetzt
auch? Vor allen Dingen, wenn wir noch verraten sollten, dass dieses Buch so in dieser Form gar nicht existiert, bis nur auf dem deutschen Markt. Wieso? Also erzähl mir was zu dieser Entstehungsgeschichte.
Dieses Buch ist erschienen, also nicht dieses Buch, sondern es sind drei kleine Novellen erschienen, a 100 Seiten, in einem winzigen kleinen amerikanischen Indie-Verlag. Die sind mir in die Hände gefallen. Ich fand, dass dieser Autor ein ganz großer Erzählökonom ist. Der braucht also 10 Zeilen für Dinge, wo andere 10 Seiten brauchen. Aha. Das fand ich schon klasse. Und dann dachte ich mir, ist doch schade, weil 100 Seiten kann man hier schlecht verkaufen. Das ist ein Format, das hier nicht funktioniert auf unserem Markt. Habe ich den Autor angemeldet und habe gesagt, hör mal, denk mal drüber nach, könnten wir das zu einem Roman zusammenschrauben sozusagen. Da musste noch ein bisschen Arbeit geleistet werden, klar. Übergänge geschrieben, angekleidet und so weiter. Hat er brav gemacht. Also dieses Buch gibt's sonst nirgends in dieser Fassung. Das sind eben aus 3 Geschichten eine großer Roman entstanden. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Also dem Autor auch, glaube ich.
Und das war bisher ja hier schon im Suhrkamp Espresso eine sehr, sehr muntere, eine sehr, sehr bunte Zusammenstellung. Jetzt machen wir es noch ein bisschen bunter, indem wir nämlich Ihnen ein Buch vorstellen aus einem Verlag, der eben nicht der Suhrkamp Verlag ist. Herr Wörtje, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht aus Südkorea sozusagen den Roman Heißes Blut vom Autor Unsoo Kim, im Europa-Verlag erschienen. Ein südkoreanisches Giga-Gangster-Epos, stellen Sie sich alle Gangsterfilme vor, die Sie je kennen, alle großen, Godfather 1 bis 3, Casino, was auch immer Ihnen jetzt einfällt. Und Sie werden alle Standardsituationen sozusagen auf Koreanisch in diesem Buch wiederfinden. Das ist ein riesengroßes, so eine Art Palimpsest schon fast überschrieben, wo alles drin ist, was Spaß macht, was aber auch zeigt, dass das Gangsterwesen scheinbar global gleich tickt. Wir haben also einen alten Paten, der nicht ins Rauschgeschäft einsteigen möchte und deswegen Probleme kriegt. Wir haben ehrgeizige Konziliäre, die was werden wollen. Wir haben das Gangstertum als Überlebens- und Arbeitschance für Immigranten. Also in Südkorea tummeln sich sehr viele vietnamesische Gangster, sehr viele Leute aus den Philippinen, die dort ihr Glück und ihr Geld machen wollen. Und das alles verziert mit sehr viel Action, sehr viel Blutvergießen, aber sehr grimmig und sehr konzise kommentiert von irgendeinem altwissenden Erzähler, der das nicht cool erzählt, sondern eben sagt, oh, guck mal, wie blöd die sind und guck mal, sind die nicht furchtbar. Das macht einen riesengroßen Spaß.
Klingt sehr gut. Ja, vielen Dank für diesen Tipp, Herr Wörtje. Und jetzt haben wir natürlich ganz schön wieder was geleistet hier im Suhrkamp Espresso. Und ich habe es am Anfang dieser Folge schon gesagt, jetzt müssen Sie ran. Sie sollen uns nämlich erzählen, was Ihnen hieran gefällt. Allerdings auch, wo Sie vielleicht noch Optimierungsbedarf sehen. Ja, vielleicht haben Sie aber auch ein Thema, das bisher noch nicht vorkam und das Sie gerne hier bei uns behandelt wissen wollen. Das können Sie einfach loslassen, Ihre Meinung. Und zwar auf der Seite suhrkamp.de/Umfrage. Da haben wir ein bisschen was für Sie eingerichtet. Und aus allen Einsendungen werden wir die vier Bücher, die am heutigen Tage hier in der Krimi Sonderausgabe vorgestellt worden sind, verlosen an eine Person, damit das mal klar ist. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder. Das weiß ich. Bis dann. Tschüss.